Und herzlich willkommen zu Mathilde und Georg produzieren Unterhaltung, der Comedy-Podcast mit Unterhaltung, Rap und Informationen.
Wow, Rap und Informationen. Jetzt lass mich raten, das heißt jetzt, dass ich rappen muss, oder?
Ja.
Nachher. Also du pimpst, in der Impro-Comedy würde man sagen, du pimpst mich gerade.
Genau, anscheinend soll man pimpen nicht mehr sagen, aber whatever.
Ja.
Man darf
was
ja auch
man
nichts
jetzt?
Mehr sagen.
Was sagt man denn jetzt? Oh, ich habe heute was über Political Correctness.
Ach so.
Sogar was, naja, egal.
Ich weiß nicht,
ich werde heute
man
vielleicht
sagt.
Gecancelt, nur dass
okay.
Ich sag schon mal Bescheid.
Bevor du gecancelt wirst, ich möchte mal was ausprobieren.
Ja.
Und zwar werde ich das Ende der Folge ans Anfang der Folge bringen. Beziehungsweise ich möchte ganz schnell die Promo am Anfang loswerden.
Geil.
Weil ich glaube, am Ende sind wir manchmal so durchgedreht und lustig. Was perfekt ist.
Ja. Ach so, und dann denken die Leute, wir machen einen Witz und wir wollen gar nicht, dass sie uns folgen und die Folge teilen.
Das ist meine neue Angst. Wir sind so, okay, die nehmen das ja gar nicht ernst. Und wir sind so, hey, da, Promo. Also, ich mach das jetzt einfach kurz und knapp und einfach so mal professionell. Ihr, die Menschen, die diesen Podcast hören, liebt ihn. Gehe ich davon aus. Und wenn es irgendwas weniger als Liebe ist, dann geht weg. Nee. Kurz und professionell, Mathilde. Also, bitte.
Du machst das schon.
Georg hat sich so zurückgesetzt. Ja. Nee. Bitte, wenn ihr diesen Podcast mögt, was ich nehme an, dass ihr das tut. Georg, hast du iTunes-Reviews geschrieben?
Ah, fuck, diese Woche nicht.
Ja,
aber,
schon wieder. Ja. Siehst du, dann müsst ihr das auch nicht machen, leider. Aber was ihr tun könnt, ist, ihr könnt...
Ich habe mich bei Patreon angemeldet und unterstütze jetzt eine Künstlerin auf Patreon. Aber wir haben kein Patreon.
Wir haben kein Patreon. Okay, ja. Wisst ihr was, wir haben kein Patreon. Aber wisst ihr, was ihr tun könnt? Ihr könnt diese Folge teilen auf Instagram oder auf Facebook oder auf welchen sozialen Medien auch immer ihr noch benutzt oder
genau,
benutzen wollt.
Tut's am besten
wollt.
Jetzt gleich. Die Folge wird gut.
Ja, die Folge wird gut. Ja,
dann möchte ich übrigens an der Stelle ein Dankeschön an meinen ehemaligen Parteifreund Ingo, der auf Twitter aktiv ist und der in den letzten Tagen, Wochen immer die Folge retweetet hat. Danke,
das ist
Ingo.
Sehr lieb,
und auch
Ingo.
Einmal, deswegen muss ich dann denken, sogar bevor er sie gehört hatte, hat so geschrieben, ich habe die Folge noch nicht gehört, aber die ist auf jeden Fall gut.
Dass sie seid wie Ingo. Ingo, ich ist ein Name, der für mich schwierig ist. Anyway,
okay.
Weil ich ihn nicht sagen kann, ich weiß nicht. Genau, ihr könnt uns auf Twitter folgen, @MathildeundGeorg, auf Instagram, @MathildeundGeorg, auf Facebook, Mathilde und Georg produzieren Unterhaltung. Und ansonsten, das Beste, was ihr tun könnt, ist einfach Menschen sagen, hey, ich kenne da einen geilen Podcast, hört ihn. Weil es gibt nichts Besseres, als wenn ein Freund dir sagt, ich höre einen geilen Podcast und dann sagt der Freund das und du vergisst es dann. Und dann irgendwann mal sitzt du da so 2 Monate später und bist so, oh, ich habe keine Podcasts, die ich hören kann. Ah, da hatte mein Freund ja mal gesagt, ich sollte was hören und dann sucht ihr ihn und dann findet ihr ihn nicht. Aber dann findet ihr ihn doch und es ist dieser Podcast und bam, alle sind glücklich.
Ja, und vielleicht fragt ihr den Freund oder die Freundin nochmal, sag mal, du hast doch da neulich mal so von so einem Podcast erzählt. Wie hieß der nochmal? Und dann sagt der Freund oder die Freundin, was von welchem Podcast habe ich denn erzählt? Und dann sagt die so, naja, der Podcast, den du gut fandest. Und dann sagt der Freund oder die Freundin, naja, ich meine, ich höre so viele Podcasts. Ich meine, soll ich mal hier? Und dann holen die ihr Handy raus und scrollen durch ihre Podcast-App. Und dann ist es immer so, nee, der auch nicht. Und dann, ach Moment, ich habe ja auch auf Spotify, sagt der Freund oder die Freundin, habe ich auch Podcasts abonniert. Und dann am Ende sagen die, ach ja, hier Böhmermann, der Böhmermann-Podcast, der
genau,
ist lustig.
Genau, das sind und wir. Der,
stimmt, der, ja.
Genau.
Ach so, aber das an der Stelle übrigens, auch Jan für dich. Ich meine, ich weiß, es ist dir peinlich, dass du diesen Podcast hörst, weil du so Mainstream bist und wir so Indie. Aber weißt du, vielleicht kannst du auch, du kannst ein bisschen Indie-Cred kriegen, indem du einfach mal deinen, ich weiß nicht wie viel Millionen Followern, einfach mal den Link, ich erwarte ja noch nicht mal, dass du uns folgst, aber einfach mal den Link retweeten.
Danke, Jan.
Danke, Jan.
Genau. Ja. Gut, dann, ich wollte es noch mal nur am Anfang mal loswerden und sehen, wie sich das anfühlt. Und
jetzt haben alle die Folge schon ausgemacht.
Ja, alle, genau. Danke, dass ihr da wart. Das war
Moku. Müssen wir wieder so einen richtig versauten Titel für diese Folge nehmen, so, damit Leute klicken, ja.
Ich dachte, nichts könnte versauter werden als fickt euch, leckt mich, tschüss.
Ja, nee. Also Mathilde, jetzt bin ich überrascht, nee.
Ich fand das schon sehr versaut.
Nee, das ist ja nicht versaut, das ist ja nur vulgär, das ist ja was anderes. Das ist ja einfach, also das ist ja ziemlich eindeutig, dass sowohl Ficken und Lecken da nicht im sexuellen Kontext gemeint sind. Da denken die Leute, da ist jemand wütend und will gehen. Aber da denken die Leute nicht, hier kriegen wir den geilen Penis-Content.
Ah, okay, dann wäre das so, es würde sagen, leck mich, Komma. Nee, leck mich, Punkt, Punkt, Punkt. Ach, fick dich. Nee, das geht nicht. Ich kann nicht versaut sein.
Das werden wir noch sehen im Lauf der Folge, Mathilde, glaube ich. Ja gut, jetzt haben wir diese Promo gemacht und was kommt jetzt? Also ich bin jetzt komplett aus dem Konzept. Ich habe gerade vergessen, wie man podcastet.
Ja, ich weiß, aber dazu muss man sagen, du hast es vergessen, weil du auch die ganze Zeit, seitdem ich hier bin, versuchst, die Aufnahme weiter nach hinten zu schieben.
Ja,
aber
wir nehmen ja jetzt gerade auf.
Ja, das ist mir schon bewusst. Okay, wie macht man einen Podcast? Ganz einfach, ich stelle dir jetzt eine Frage und die beantwortest du.
Okay, okay.
Und Georg, was hast du so erlebt?
Auch ein paar Sachen. ich kann ja die Sache, ich habe persönlichen Corona-Content diese Woche. Also wirklich persönlichen Corona-Content, weil was ich erlebt habe, ist, dass mir vor ein paar Tagen einfach so ein Brief ins Haus geflattert ist, wo drin steht, hallo, wir laden Sie herzlich zur Corona-Impfung ein. Und ich so, what? Und offenbar ist meine Fettleibigkeit irgendwo amtsbekannt. Also es stand da auch so irgendwie, ja, aus den Akten der Kartei der Kassenärztlichen Vereinigung von ihrem Haushalt. Oh, ist mir egal,
aber
scheiß auf den
da
Datenschutz.
Aber steht da was über deine Fettleibigkeit?
Nee, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass das der Grund ist. Okay. Also das ist die einzige Krankheit, die mir bekannt ist, die ich habe. Es sei denn, meine Hausärztin hat heimlich irgendwas diagnostiziert und hat so gedacht, so, oh, das sage ich dem lieber nicht, da macht er sich nur Sorgen mit seinen Zwangsgedanken.
Oder vielleicht haben sie das wegen den Zwangsgedanken gegeben, damit du so, okay, komm, den impfen wir, damit er sich mal beruhigt.
Wir haben den Podcast gehört. Den Podcast gehört. Übrigens auch im Gesundheitsamt. Wäre voll lieb, wenn ihr uns folgt, wenn ihr die Folge retweetet.
Ja, das stimmt. Wir haben euch echt solides Feedback gegeben. So gutes Feedback umsonst.
Ja, egal, auf jeden Fall bin ich dann gleich am Montag, glaube ich. Ich weiß nicht, Montag oder Dienstag, als der Brief kam, so natürlich sofort so, boah, geil, Impfcode, bam, komm, zack, Termin machen jetzt. Scheiß auf alles und auf jeden. Und dann habe ich gesehen, dass es halt diese Seite gibt, wo man sich das Impfzentrum aussuchen kann. Und es stand bei jedem Impfzentrum dabei, welcher Impfstoff da verimpft wird. Und dann war ich schon kurz so in dem Moment, ich dachte, ich kann es mir aussuchen. Ich dachte, ich kann es mir nicht aussuchen, aber ich kann es mir aussuchen. Nehme ich jetzt vielleicht doch den geilen Scheiß? Nehme ich jetzt vielleicht doch das harte Zeug von BioNTech? Weil ich habe in meinem Podcast so laut rumgetönt, dass ich jederzeit AstraZeneca nehmen könnte und andere Leute sind vielleicht nicht so cool drauf wie ich und die wollen unbedingt BioNTech und wenn ich jetzt BioNTech nehme, dann verzögere ich damit die Impfkampagne weiter. Und dann habe ich mir so gedacht, naja, ich guck mal, wo es Termine gibt, weil ich habe mir schon gedacht, wahrscheinlich gibt es für AstraZeneca früher Termine, da konnte ich dann so den Egoismus und den Altruismus verknüpfen und sagen, okay, dann. Und dann habe ich auch geschaut, so irgendwie für die ganzen BioNTech-Impfzentren gab es so Ende Mai Erstdosentermine. Und für Tempelhof, was sowieso bei mir halbwegs in der Nähe ist und wo es laut dieser Webseite nur AstraZeneca gibt, gab es irgendwie in 10 Tagen schon Termin. Ich so, bumm, zack, nehme ich. 2 Tage später erfahre ich, dass ich jetzt kein AstraZeneca mehr kriege. Oder beziehungsweise nicht eindeutig. Es steht da ja, ich habe nämlich nochmal nachgeguckt, in bestimmten Fällen auf eigene Verantwortung doch. Yeah. Nach einer ausführlichen Aufklärung und Risikoeinschätzung durch den Arzt, aber dann auch nur in der Praxis. Und jetzt ist es so, ja, cool. Ich meine, hey, es ist schön, ich bin die ganze Zeit am Schimpfen und so weiter. Ich freue mich natürlich, dass ich einen Impftermin oder eine Impfeinladung
Möglichkeit,
habe. Und auch dieser ganze AstraZeneca-Schlamassel, der da gerade abzieht, den kann man jetzt auch nicht wirklich der Politik zum Vorwurf machen. Das ist jetzt halt einfach nur ein riesengroßes Imageproblem, nachdem so viel anderes schon scheiße gelaufen ist. Naja,
kann man, weil andere Länder das ja nicht gemacht haben.
Es machen aber sehr viele Länder gerade. Doch. Also Kanada, Frankreich, sind die 2, von denen ich weiß.
Und Deutschland,
ja.
Aber das sind nicht ganz viele.
Es sind nicht ganz viele, aber dennoch ist das das ist einfach eine schwierige Risikoabwägung gerade, wo ich sage, da maße ich mir jetzt ausnahmsweise mal nicht an, das besser zu wissen.
Ja, ich weiß alles besser. Nee, aber meine sozialistische Sea-Watch-Freundin sagt, dass AstraZeneca der Impfstoff der Impfstoff der People ist. Sie war so, ja, okay. Als ob, okay. Mathilde, Satz sagen. Ich war sehr nah dran an einer Impfung auf einer, ich glaube, mein Weg, weil Georg hat mich dann auch gefragt, als ich hier kam, was mein Body Mass Index ist und ich bin gerade unter der Grenze, ich bin gerade nicht fett genug. Und darum, meine Strategie, mir Impfstoff zu holen, ist die italienische Strategie.
Aha.
Und zwar, ich habe gehört von jemand, der gehört hat, geh da hin und du machst das, obwohl du nicht so richtig darfst und kannst und so. Dann bin ich fast an einen Impftermin, also ich bin dann irgendwie an einen Impftermin gekommen und dann eine Stunde später wurde der abgesagt, weil AstraZeneca.
Ja. Und da hieß es ja auch erst noch, dass es nur Frauen unter 55 genau. ist, aber jetzt ist es ja generell nicht mehr für jüngere Leute.
Genau.
Mal schauen, wie es in der Woche
ist. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass du geimpft werden wirst und ich finde das wunderschön und ich werde jetzt ehrlich sein, weil ich finde, Offenheit ist wichtig. Ne? Ich habe jetzt mehrere Freunde, Freundinnen, Partner, die alle geimpft werden und Impfeinladungen kriegen und ich bin glücklich. Ich bin für euch glücklich.
Ja.
Ich empfinde Freude für euch. Ich finde auch, ich bin sehr neidisch. Also
das verstehe ich.
Sehr neidisch.
Ja.
Sehr neidisch.
Richtig. So. Also, so wie, das haben wir auch kurz vor dem Podcast besprochen, wie ich neidisch bin auf Menschen, die Partner haben.
Ja.
So.
Und ich habe gesagt, dass ich Sex
euch,
aufgeben würde für eine Impfung.
Ich würde, glaube ich, den Impftermin nicht für Sex aufgeben.
Ja, siehst du, was ich meine?
Ja.
So, okay, wenn du jetzt, okay, ich stelle jetzt ein paar Fragen.
Ja, aber bitte.
Okay.
Bitte.
Du darfst den
Hast du ja vorhin erklärt, so geht,
so
geht Podcasten.
Okay, also, du kannst deinen Impftermin jetzt beibehalten.
Ja.
Du darfst aber für ein Jahr keinen Sex haben, ab heute, auch wenn die Möglichkeit sich ergibt. Das heißt, also, auch wenn du irgendwie in eine Beziehung kommen würdest oder.
Okay, also ich kann eine Beziehung haben, aber ich darf keinen Sex haben.
Ja.
Okay.
Also insgesamt keinen Sex, nicht nur keinen penetrativen Sex.
Wo fängt Sex an, sexuelle Handlungen ist so Küssen mit Zunge?
Ja, geht.
Küssen mit Zunge geht. Okay, aber alles, wo irgendwie Genitalien ins Spiel kommen, nicht mehr.
Genau.
Darf ich, dürfen wir uns mit irgendwie Covid-konformem Abstand im gleichen Raum masturbieren?
Schwierig. Ich habe diese improvisierte Frage nicht hart genug durchdacht.
Oh, ich bin so ein guter. Ich meine, ich habe Freunde von mir und ich, wir haben so oft Would You Rather gespielt.
Yeah.
Also ich habe das down.
Ich liebe Would You Rather.
Ja.
So sehr.
Und es geht um diese ganz spezifischen Fragen.
100%. Ja. Ich bin null wütend über die Nachfragen.
Ja, ja.
Ich bin eigentlich
genau, okay,
ich
also
bin
dann,
stolz und zufrieden, dass du das tust.
Danke, okay.
Lass mich ganz kurz nachdenken. Dürft ihr Corona-konform in einem Raum nebeneinander? Nee, das ist mir doch zu sexuell.
Okay.
Nein, dürft ihr auch nicht.
Dürfen wir im gleichen Raum nackt sein?
Ja.
Dürfen wir uns gegenseitig nackt sehen? Okay.
Ja.
Darf einer von uns masturbieren?
Nee.
Während die andere Person im Raum ist?
Nein.
Gar nicht?
Gar nicht.
Auch nicht, wenn beide angezogen sind?
Naja, wenn du dich versteckst, ja. Also, es darf nicht so sein, dass, ich schaue dir beim Masturbieren zu oder du schaust mir beim Masturbieren zu.
Ah, okay.
Ich meine, wenn die Person irgendwie im Raum ist und du dir so in der Ecke dich versteckst und dir schnell einen runterholst, okay.
Also wenn ich so mindestens an der Grenze zur Übergriffigkeit heimlich hinter meiner Partnerin masturbiere, dann.
Ja.
Okay. Achso, und dann darf ich meinen Impftermin behalten?
Genau.
Was passiert, wenn, also genau, ich darf den Impftermin nicht behalten, den Impftermin in 10 Tagen.
Genau.
Was genau ist die Alternative? Also ich, erstmal, ich weiß nicht, dass ich Sex habe, aber sozusagen, es besteht die Möglichkeit, dass ich vielleicht im Laufe des nächsten Jahres Sex haben könnte.
Genau.
Oh. Aber was heißt das für den Impftermin? Also werde ich nie geimpft oder werde ich
ein
bisschen
später
geimpft? Nee,
du würdest diesen jetzt aufgeben und du würdest einfach nicht wissen, wann der nächste für dich.
Ja, das würde ich, also das. Also das heißt umgekehrt, wenn ich den Impftermin behalte, darf ich keinen Sex haben.
Genau.
Wenn das so wäre, dann würde ich, also und ich muss das auch jetzt entscheiden. Ich kann, ich kann ja nicht sagen, jetzt bin ich schon geimpft, aber jetzt, dann würde ich wahrscheinlich den Impftermin aufgeben. Wenn ich davon ausgehe.
Du weißt ja gar nicht, ob Sex in den Sternen steht.
Ja, das ist schwierig, genau, weil ich, das war auch meine erste Reaktion war ja, also ein Jahr halte ich jetzt auch noch aus. Also. aber auf der anderen Seite ist es ja eigentlich gerade so, dass ich so das Gefühl habe, dass so, dass in mir etwas die Lebensgeister wieder erwachen und ich jetzt gerne demnächst mal wieder daten würde.
Ach,
ne?
Das ist der Frühling.
Ich habe mich ja vor ein paar Monaten.
Das ist der Frühling.
Nein, ich habe mich schon im Januar auf OkCupid angemeldet. Und weißt du, das ist schrittweise. Im Januar habe ich mich angemeldet und ein bisschen geswiped und vielleicht schreibe ich jetzt auch mal jemand an.
Fein, dann weißt du was, dann lass dich impfen und hab Sex. Ich habe sowieso nicht die Macht, das zu entscheiden. Dann fick herum, du geimpfter Vaxhol.
Was war das letzte Wort?
Vaxhole, das hat mir unsere gute Freundin
Ach, Vaxhole, also
Freddy
wie
Gralle.
Also Impfloch.
Also wie Asshole, aber für Impfarschloch. Leute, ja. die sich impfen, die geimpft sind und damit angeben.
Ah, ich würde ja nicht damit angeben. Ich habe es auch nicht gepostet. Ich habe es jetzt nur hier in dem Podcast, wo wir Corona-Content machen und über persönliche Sachen sprechen. Und ich dachte, ich kann es mal
Ich finde, du bist kein Vaxhole.
Danke.
Du hast es hier
also noch nicht. Ich bin noch ja
noch
nicht geimpft. Mal
nicht
gucken, wie es dann ist.
Danach ist Gehirn so. Ja, leckt mich.
Hallo, herzlich willkommen zu Mathilde in Klammern nicht geimpft und Georg in Klammern geimpft produzieren Unterhaltung.
Ich habe echt so... Ich habe das ganz krass, das meinte ich auch vorhin zu dir.
Ich ändere auch so meinen Twitter in ja, Georg FK
geimpft. Georg FK, FK im, F, geimpft. geimpft. Ja. Ich glaube, es ist dieses klassische, I just want it too bad. So, ich glaube, die Impfgötter spüren, dass ich needy bin.
Ja.
Ne?
Verstehe. Verstehe.
Die spüren, ich will es einfach zu sehr. Und die wissen, wie krass ich es will.
Aber warum geben, also die Impfgötter sind Arschlöcher? Oder meinst du, dass die Impfgötter dir damit irgendwas zeigen
nee,
wollen?
Nee, aber es ist wie in einer Beziehung, auch wenn, also man liebt sich, ne? Aber wenn eine Person einfach zu viel will, zu viel braucht, zu sehr etwas will, dann bist du so, komm mal runter. Ich gib's dir schon, aber nicht so. Einfach runterkommen. Ne?
Okay, verstehe ich. Verstehe ich.
Ich glaube.
Kann ich verstehen. Ich war an beiden Enden dieser Situation in verschiedenen Beziehungen. Ich habe kurz überlegt, ob ich eine Impro-Szene starten soll, aber dann dachte ich, nee, scheiße, die wird zu awkward. Die wird.
Ja, warum?
Naja, weil was ist das Erste, woran man denkt, was jemand. Also nicht, dass es unbedingt das ist, aber.
Heiraten.
Ich dachte jetzt irgendeine Sexualpraktik.
Ach so.
Ja, heiraten wäre. Siehst du, das ist halt der Unterschied zwischen uns beiden. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie so die männliche und die weibliche Erfahrung. Ich sag nicht, ne, also hier Nurture und sowas, ne. Also nicht, dass ich hier jetzt irgendwas hier, nicht, dass ich, wie gesagt, ich werde später noch gecancelt in dieser Folge,
oh
aber
Gott,
jetzt bitte
ja,
noch.
Ich freue mich drauf.
Ja. Ja, genau. Aber also mein Kopf, mein kranker, versauter, toxisch-männlicher Kopf wäre jetzt sofort dahin gegangen, dass das, was man dringend in irgendeiner Beziehung will, irgendwas Sexuelles ist.
Es ist mir noch nie in einer Beziehung passiert, dass das, was man dringend will, was Sexuelles ist, was nicht erfüllt werden kann.
Wow, jetzt bin ich richtig neidisch.
aber vielleicht will ich auch nicht genug.
Ja, aber also ist es in beidem nicht passiert? Ist es dir auch noch nie passiert, dass ein Partner was Sexuelles wollte, was nicht erfüllt werden konnte?
Mhm.
Auch nicht, wenn das ist, weil daran habe ich jetzt gedacht, einfach so jetzt Sex haben.
Ach so, jetzt Sex haben? Oh ja, ja.
Oder nee, endlich mal wieder Sex haben?
Ja,
nach
nee, okay, einem, ja, ja.
Ja, an sowas
ja, nee,
habe ich halt gedacht.
Ach so, das ja, ja nee, das ja. Ja. Nee, sorry. Ich bin ein Arschloch. Nee, das ist schon oft passiert.
das ist super. Ich habe gedacht, ich habe ein Arschloch. Ich bin ein Arschloch. Ich habe jetzt gerade daran gedacht, wie ich einmal meine Partnerin so richtig so genervt und unter Druck gesetzt habe. Nee, aber du musst immer wieder, aber warum denn magst
okay,
du mich
nee,
nicht
das,
mehr?
Okay, nee, das, okay, so. Ja, ich hab dieses Gespräch. Ja, nee, ja. Okay. Ja, und das ist ultra nervig.
Ja.
Weil ich glaube, in deinem Kopf bist du dann so, oder als die Person, die dann den Sex nicht gibt, in Anführungsstrichen, oder wie auch immer man das sagen will, fühlst du dich die ganze Zeit so unter, zumindest ich bin nicht jemand, der gut mit Druck umgeht. So, sobald ich mich unter Druck gesetzt fühle, dann schließt der Vaginaladen. Ja. Also es ist ganz
ja.
Schnell.
Ja, ja, genau. Und so mit Distanz kann ich das natürlich auch total verstehen. Aber wenn man in der Situation ist und vor allem als damals noch nicht beziehungserfahrener Mensch, war es halt so, nee, aber der Sex ist doch geil. Also wir finden den doch beide geil in der Regel.
Ja.
So, warum willst du sowas Geiles jetzt nicht? Das ist jetzt nicht um zu verteidigen, dass man Menschen irgendwie emotional unter Druck setzt, um Sex zu haben.
Ach so, aber das willst du nicht verteidigen. Nee,
das will ich wirklich nicht verteidigen, aber sozusagen nur, das ist das, was passiert.
Ja, ich finde, es ist schon ein interessantes Thema, weil ich kann das nachvollziehen. Es sind jetzt ja auch so, natürlich finde ich das auch geil, aber es ist wie, okay, ich liebe Shortbread.
Ja.
Okay? Das ist eine der wenigen Süßigkeiten. Ich liebe Shortbread, ne? Ja. Und ich kaufe mir eine Packung Shortbread und dann esse ich eins und ich bin so, fuck, ist das geil.
Ja.
Dann esse ich vielleicht ein paar Wochen lang keins mehr.
Das ist wirklich der Unterschied zwischen uns beiden, weil ich kaufe mir zum Beispiel, ich liebe After Eight.
Ja.
Und ich kaufe mir eine Packung After Eight und denke, oh, kann ich mal ein paar Tage After Eight essen? Und dann esse ich eins. Und dann esse ich noch eins. Und dann nach der halben Packung denke ich, boah, jetzt macht es eigentlich keinen Spaß mehr. Und ich esse die restliche Packung trotzdem auf.
Ja, ich weiß, das ist auch total normal. Ich glaube, das ist so der Unterschied. Und so geht es mir manchmal auch mit Sex, auch mit Sex, der geil ist.
Aber wie gesagt, dazu muss ich jetzt auch sagen, eben, ich habe das in verschiedenen Beziehungen dann auch aus der anderen Richtung erlebt.
Ja.
Ja, klar. Beziehungen sind halt schwierig.
Ist schon schwierig. Es ist alles schwierig. So Kompromisse und Kommunikation.
Ja, Arbeit. Beziehung ist auch Arbeit.
Arbeit. Ne? Eine Beziehung ist immer Arbeit. Ne? Und wenn es nicht Arbeit ist, ist es echt eine Beziehung? Du solltest daran arbeiten, sonst ist es keine Beziehung. Oh, es passiert einfach. Das ist keine Beziehung, wenn es einfach ist.
Ich wusste neulich, das fällt mir ein zu Beziehung und Arbeit, es gibt so ein Jerry Seinfeld-Bit, so ein altes, wo er darüber redet, dass ein Date halt eigentlich wie ein Bewerbungsgespräch ist.
Ah, ja.
Aus irgendeinem Grund musste ich an dieses Bit denken. Das ist mir so eingefallen in meiner Überheblichkeit, weil damals fand ich das halt auch super. Das ist halt auch aus dem einen großen TV-HBO-Special, das Jerry Seinfeld aufgenommen hat. Und das habe ich halt geguckt, als ich angefangen habe, mich richtig für Stand-Up-Comedy zu interessieren. Und gut, war auch noch eine andere Zeit, aber da war es halt noch so, oh, Jerry Seinfeld ist der beste Stand-Up-Comedian der Welt. Und das fand ich damals, ich habe schon damals auch gemeint, naja, klar, sein Material ist sehr broad, das ist inhaltlich langweilig, aber technisch, super.
Ja.
Und neulich habe ich nochmal drüber nachgedacht und habe gedacht, so diese Observational Comedy, für die Jerry Seinfeld halt steht, das ist als Konzept total lame. Man sagt so, ja, das ist so der Everyman, das sind so die Sachen, die uns alle im Alltag, das ist so, ist euch schon mal aufgefallen, dass ein Date wie ein Bewerbungsgespräch ist? Ja? Ja, ist so ähnlich. Ja, es gibt Und? Und Jerry?
Und? Na, Jerry? Und?
Ja. Ja, aber der Unterschied ist, am Ende von einem Bewerbungsgespräch ist man nicht nackt. Wenn es gut läuft. So, ja, stimmt. Weil bei einem Date hat man dann Sex, ja. Stimmt, das ist der Unterschied. Also es gibt Gemeinsamkeiten, nämlich dass man sich so versucht, gut zu präsentieren. Es gibt Unterschiede, nämlich dass man vielleicht Sex hat am Ende.
Ja.
Ja, aber Jerry. Das ist. Ja, Jerry. Nee, Jerry. Nee, Jerry. Ist gut. Ist gut.
Good job,
gut,
Jerry.
Gut, hast du gut gemerkt.
Jerry. Sehr schön gemacht, Jerry. Ja. aber ich möchte jetzt nicht so eine Fact-Hacklerin sein.
Ja.
Hey Jerry, kurzer Fact-Hackle.
Ja.
In einem Bewerbungsgespräch ist ja normalerweise so, dass eine Person versucht, sich zu beweisen und die andere Person da nur, ne, so. Mhm. Es ist ungleich.
Und ich will jetzt nicht
Jerry
Seinfeld und den Male Default verteidigen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man es so traditionell heteronormativ betrachtet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Jerry Seinfeld irgendwas anderes kennt als die traditionelle heteronormative Art, dass man schon so das Gefühl hat, der Mann muss sich der Frau präsentieren und die Frau entscheidet,
aber
ob sie ihn nimmt.
Ich dachte, dass das auch andersrum geht. Zumindest ist, glaube ich, so in vielen so, oh Gott, ich sag jetzt ein Wort, was dummes, Frauenmedien oder so Sachen, da ist eher so, dass die Frau sich dem Mann präsentieren muss.
Ja, aber da ist es dann doch auch so, damit der Mann sie anspricht. Also es ist jetzt nicht so präsentierst du dich dem Mann und dann entscheidet der Mann, ja, du darfst mit zu mir nach Hause, sondern so, das ist so, die Frau ist dann schon in der Analogie, die ist sozusagen, der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin bemüht sich ja eventuell auch um gute BewerberInnen, weißt du?
Ja.
Wie muss das Unternehmen sein damit? Also ich meine, wie gesagt, das Ganze hat damit angefangen, dass ich gesagt habe, das Bild ist eigentlich ein bisschen lame. Aber wie gesagt, aus einer traditionellen heteronormativen Perspektive kann ich schon verstehen, wie man auf diese Idee kommt.
Ja, vielleicht habe ich nie so richtig gedatet, darum kann ich das nicht
einschätzen. Ich übrigens auch nicht, also deswegen ist es bei mir auch nur eine Vermutung. Also ich habe ganz, ganz selten wirklich so formelle Dates gehabt, wo man sagt, so man trifft sich jetzt und dann, das hatte ich glaube ich 2 oder 3 Mal auf OkCupid und ein einziges Mal ist was draus geworden.
Aber das ist, glaube ich, sehr, sehr viel für die Statistik, so von Leuten, die auf Online-Dating-Portalen sind. Ich hatte einmal, als ich nach Amerika gezogen bin, ich glaube, in Europa ist sowieso, ich glaube, das verändert sich jetzt ein bisschen, aber zumindest war Dating so ein bisschen anders. Also ich weiß nicht, für mich gab es Dating nicht so als Konzept. Es war so, du bist entweder mit jemandem zusammen oder nicht. So, man datet sich nicht 5-mal, also zumindest nicht, wenn du 16 bist, keine Ahnung. Aber in Amerika war das viel mehr der Fall und das war für mich am Anfang sehr verwirrend. Und ich weiß noch, ich saß in der Uni-Bibliothek und in der Uni, die hatten so Fernseher, so in Schreibtischen und man konnte sich Filme ausleihen und saß dann dort im Dunkeln und ich musste für irgendeinen Kurs einen Film schauen und ich hatte irgendwie gemerkt, dass so ein paar Tische weiter so ein Typ mich immer anschaut. Und das ist, glaube ich, meine einzige so Rom-Com-Geschichte, die ein super weirdes Ende hat. Er hat mich dann so immer angeschaut und dann ist er aufgestanden. Und kennst du das, wenn jemand so langsam seine Tasche packt, dass es nicht normal ist?
Ja.
Und dann ist er mir vorbeigelaufen und hat einfach einen Zettel mit seiner Nummer auf meinem Tisch fallen lassen und war so, oh, ruf mich an oder so. Oder. Und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Und das war eine meiner, ich hatte in Amerika so ein paar Dates. Das und dann sind wir zum Naturkundemuseum gegangen auf ein Date. Und das war sehr schön. Und dann waren wir nochmal auf ein Date und er hat mich zu seinem Dormroom eingeladen und ich bin da reingegangen und er war so ein Kiffer und man durfte ja nicht kiffen. Das war ja illegal eben in den Dormitories. Und ich wurde.
Das war wahrscheinlich da generell noch illegal.
Sowieso, aber 18-Jährige, die Drogen nehmen. Ja. Ich meine, ich wurde mit Alkohol erwischt und die haben gesagt, ja, wir werden jetzt ihre Eltern anrufen. Und ich war so, oh, okay. Die haben das als Drohung gesagt und ich war so, ja, wenn sie die erreichen, gerne. So. Sie wollen meinen Eltern sagen, dass ich Alkohol trinke. Oh nein! Mein Vater hat mich noch nicht kotzend auf der Toilette gesehen. Aber anyway, der Typ hat mich dann in seinem Zimmer eingesperrt mit 4 anderen Typen. Und die haben.
Brauchen wir da jetzt wieder eine Content-Warnung?
Nee. Und die haben dann die Türen immer mit Tesafilm abgeklebt, damit kein Rauch rausgeht. Und dann musste man in eine Toilettenpapierrolle reinpusten, wenn man ausgeraucht hat, damit das, wo unten so ein Dryer-Sheet war, der so. Damit man nicht erwischt wird. Und ich bin jetzt nicht die größte Kifferin überhaupt. Ich mach das gerne, aber das waren Leute, die das ernst genommen haben. Und ich weiß nicht, wir haben irgendwie aus einer Bong geraucht und so. Und ich war eingeschlossen in diesem Zimmer. Und dann, ich glaube, Trevor war auch in dem Zimmer. Das haben wir so 4 Jahre später, mit dem ich dann zusammen war, 4 Jahre später. Und wir haben das erst später mitgekriegt. Und ich war eingeschlossen in diesem Raum und ich hatte so Panik, weil ich war so high. Ich bin so high und ich war so, kann ich hier bitte raus? Und die so, nee, wir müssen aufrauchen. Und dann saß ich irgendwie eine Stunde mit diesen Typen und haben Bon geraucht und dann sollten wir zusammen ins Kino gehen und ich habe einfach gelogen, weil ich war so high, ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ja. Und dann hatte er einen super kleinen Penis.
Hast du das an dem gleichen Abend noch herausgefunden, dass er einen super kleinen Penis hatte?
Oh Gott, ja.
Es gibt ja, man hört ja, ich war ja nie, ich kenne es ja mit den Dorms und sowas gar nicht, man hört das ja aber immer so aus den Dorms, dass es dann so Regeln gibt, wie das ist, wenn einer wichsen will oder wenn man Damenbesuch hat oder so.
Ja. Ich hatte wegen einem komischen bürokratischen Fehler ein Einzelzimmer.
Ah, okay.
Also aber das war so connected. Zimmer passiert. Genau, aber es war connected zu einem anderen Zimmer. Es war ein bürokratischer Fehler. Und aber danach war das immer so, man musste sich so ein bisschen organisieren, wer wann ficken kann oder wichsen. Also ich Ich war damals keine Wichserin, ich habe nicht masturbiert, darum war das nicht ein großes Problem. Aber zumindest habe ich ihm dann einen geblasen und dann ist ein Freund von mir ins Zimmer reingekommen, während ich diesen Typen mit einem Mini-Penis eingeblasen habe. Und ich habe nichts zurückgekriegt. Ja.
Ja, das ist, also da, nee, also, nee, also was weißt du, ich habe so das Bedürfnis, das zu sagen, so, das ist nicht richtig. Das ist einfach nicht richtig, dass du nichts zurückgekriegt hast.
Danke.
Das,
find ich jetzt, 11 Jahre später, echt nicht geil. wow, ich habe lange nicht mehr über diesen Typen nachgedacht. Warum auch? Aber wir sind dann, ich habe auch, tut mir leid, ich habe echt gerade viel gequasselt in dieser ersten Hälfte.
Was? Das ist, als ob ich nie viel quasseln würde. Das ist doch, das ist diese internalisierte, aber egal.
Mit so wenig.
Ja, ich wollte jetzt nicht hier, ich wollte ja, wie gesagt, ich bin heute sehr, weil ich weiß, dass ich gleich noch ein paar Takes haben werde, wo ich vielleicht so, ja, die wahrscheinlich gar nicht so schlimm sind, aber ich mir jetzt schon so irgendwie sage, so, nee, ich werde dann gekennzeichnet, deswegen bin ich heute so super sensibel, nichts Falsches zu sagen.
Okay.
Ich habe bestimmt schon viel mehr Falsches gesagt.
Ja, 100 Pro.
Deswegen, ich hab Jerry Seinfelds toxische Männlichkeit verteidigt.
Ja.
Ja.
Und ist, ja, das hast du gemacht. Ich wollte dich verteidigen und dann war ich so, pff, muss nicht. Du kriegst mich nach der Therapie, ich bin durch und deranged, ist mir scheißegal.
Wir sollten das mal so legen, dass wir es direkt nach meiner Therapie machen.
Ja, bitte.
Das müssen wir
lass uns das mal versuchen.
Aber obwohl, ich glaube, nächste Woche, dann habe ich ich glaube, nächste Woche habe ich sogar auch am Mittwoch eine Therapie.
Oh, geil, also, lass das machen, das wird super. es ist schon ein bisschen intensiv. Danach direkt hier, aber ich komme ja direkt aus der Therapie raus und bin nicht weit entfernt und setze mich dann hin und bin so, ja, jetzt Podcast, ne?
So, du wolltest, glaube ich, gerade überleiten zu unseren SponsorInnen.
Genau. Heute mal wieder im Zweierpack.
Richtig. Vielleicht fangen wir an mit dem nicht regelmäßigen Sponsor. Eine Seite, die aber aufmerksame Muckpudel auch schon kennen. Ich freue mich sehr, dass wir wieder zwei Instagram-Profile bewerben können in dieser Folge, denn ich habe das Problem, und das kennt ihr vielleicht auch, dass ich immer wieder Push-Notifications auf meinem Handy bekomme von Instagram und Instagram sagt mir, so und so ist auf Instagram, kennst du vielleicht? Und ich guck's und denk so, nee, kenne ich nicht und ist auch ein scheiß Profil.
Genau.
Dummes, schlechtes Instagram. Warum schlägst du mir sowas vor? Und deshalb möchten wir euch heute nochmal aufmerksam machen auf die Dino-Flagellaten-Fanpage auf Instagram. Ich habe beim letzten Mal, als wir die Dino-Flagellaten-Fanpage vorgestellt haben, ein bisschen auf den Wikipedia-Artikel zu Dino-Flagellaten aufmerksam gemacht und bin aber nicht so weit gekommen, weil für 50 Cent
kriegt man auch nur so viel. Also da sind wir transparent.
Also was wir zum Beispiel noch nicht behandelt haben, ist, dass innerhalb der Dino-Flagellaten eine extrem große Formenvielfalt herrscht. Die Größe reicht von 2 Mikrometer bis zu 2 Millimeter. Und also das heißt, es gibt also eine Varianz von, Mikrometer, Millimeter.
Mach mal.
Ich glaube ein Tausendstel oder so. Aber wobei die meisten Arten zwischen 10 und 100 Mikrometer groß werden. Aber ich meine, das ist auch schon eine ganz schöne Varianz. Und die Form der freischwimmenden Zelle ist eiförmig bis rundlich. Und jetzt, Mathilde, würde ich dich wieder fragen. Was glaubst du, ist das Anterior oder das Posterior mehr zugespitzt?
Posterior.
Nee, ist falsch. Das Anterior ist meist mehr zugespitzt als das Posterior. Und darüber hinaus, und ich glaube, hier schlagen wir auch die Brücke zu dem Profil dann wieder. Die meisten Dino-Flagellaten besitzen 2 lange Geißeln. Jetzt habe ich den Satz gesagt und weiß nicht, wie wir wirklich die Brücke schlagen.
Die
metaphorische Geißel, nicht wahr? Also ein gutes Instagram-Profil ist auch immer so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche für die Zuschauerinnen und Geißel ist ja eine Peitsche.
Ah, okay.
Also und die Dino-Flagellaten sind ja 2 und das heißt, es sind 2 Content-Creatorinnen, die euch, also Influencerinnen, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Das ist ein Live-Coach-Duo.
Ach so, Live-Coach, ja, aber es ist ja genau, es sind 2 Live-Coaches, also umso mehr. Ja,
genau.
Die euch mit Zuckerbrot und Peitsche Dabei helfen, euer Leben zu verbessern. Als wir sie zum letzten Mal hatten, haben sie kurz danach, weil genug Muckpudel ihnen gefolgt sind, dann ein Tutorial darüber gemacht, wie man
Doppelkinn richtig in Szene setzen. Also wir haben das schon geschafft für die Dino-Flagellaten-Fanpage und so viel mehr könnten wir schaffen. Und das Tutorial ist noch gesaved. Ihr könnt noch lernen, wie ihr euer Doppelkinn richtig in Szene setzt. Und genau, das und deshalb folgt die Dino-Flagellaten-Fanpage auf Instagram. Genau,
also die unterstrich Dino-Flagellaten mit einem G und Doppel-L unterstrich Fanpage.
Und die haben auch netterweise unser Bild geteilt, als wir über sie geredet haben. Also folgt denen.
Ja, also sind wirklich tolle
Content-CreatorInnen.
Genau, also gute GeschäftspartnerInnen auch.
Genau.
Nicht, folgt denen.
Und ihr wisst, was kommt.
Ja. Diese Folge wird euch außerdem präsentiert von
Basti Bargelds Instagram-Profil. Basti Bargelds Instagram-Profil ist da für alle eure schwulen Memes, KIZ-Songs und anderem.
Und Comedy-related Memes. Basti Bargelds Instagram-Profil hat ein perfektes, vielseitiges, aber nicht zu vielseitiges Meme-Game. Er hat ein perfekt ausbalanciertes Meme-Game. Es gibt einige Themen, die alle aber irgendwie zueinander passen. Und die werden gut und zuverlässig bedient. Und er hat einen coolen Bart. Er ist unter den Berliner Comedians mit Bart in meinen absoluten, oh, jetzt muss ich aufpassen, Top 2.
Wer ist noch?
Josh Telson.
Ach so, scheiße. Ja, aber der hat Corona-bedingt keinen Bart mehr.
Richtig, der hat keinen Bart mehr, stimmt. Ja.
Ja, also Basti, du bist Nummer 1.
Ja, Basti ist Nummer 1. Folgt Basti Bargeld auf Instagram und
Und wisst ihr was, wenn ihr ihm auf Instagram folgt, wegen uns, schreibt ihm das.
Okay, ja, macht das. Wenn Mathilde das sagt,
Also
kommentiert es am besten, würde ich sagen. Nicht belästigt den Mann. Das ist ein viel beschäftigter Comedian.
Ja.
Er hat Besseres zu tun, als sich mit euren Privatnachrichten rumzuschlagen.
Das stimmt.
Aber kommentiert doch einfach mal bei Basti so, hey, hab dich bei Hashtag Muckpu at Mathilde und Georg gehört.
Sehr gut.
Super Profil.
Ey, Georg, du lernst bald, wie Instagram funktioniert. Nee. Ein Jahr Podcast, schwuppsdiwupps, nee, kann
das
er
ist
sagen.
Ja, das ist ja der Part, der genauso funktioniert wie Twitter.
Okay, dann nehme ich das
und
zurück. Bevor du gecancelt wirst oder dich selbst cancelst oder dich entscheidest, dich zu canceln, möchte ich an diesem Punkt sagen, ich bin heute in Georgs Wohnung reingekommen und die Küchentür war auf. Und das, meine Freunde, das passiert nicht.
Das ist länger nicht mehr passiert. Okay,
ja,
das war
ist
schon
sehr
mal.
Lang. Es war schon mal.
Und ja, das habe ich auch erlebt seit dem letzten Podcast. Kann ich auch kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist. Aber wolltest du noch was
sagen? Ich wollte
sagen?
Nur sagen, ich war stolz und froh. Er hat sogar den Boden gewischt.
Ja, aber dann bin ich noch nicht fertig. Also der Boden ist schon noch ein bisschen eklig. Kannst du genauer hingucken. So,
ja,
wenn du in die Ecken
guckst.
Ich
habe nur schnell geguckt.
Ja, das hat auch, da hat mir dann letzten Endes auch mein Therapeut geholfen dabei. Also ich habe das so einen Monat später nochmal angesprochen in der Therapie. Ich habe auch so gesagt, so ja, das ist ja schön, dass sie mir so geholfen haben zu akzeptieren, dass nicht immer alles läuft. Aber ich würde jetzt auch gerne mal was ändern. So, weil die Küche und die Wohnung, die sind halt schon wirklich, wirklich schlimm. Und ich kann Ihnen auch nochmal versichern, da geht es jetzt nicht um irgendwie Ordnungszwang oder sowas, sondern darum, dass das einfach scheiße ist, in so einer abgefuckten Wohnung leben zu müssen.
Hast du deine Webcam in die Küche gebracht?
Nee, pass mal auf. Nein, aber. Weil dann ging es nämlich auch noch so, ja, verstehe schon, aber ich sehe dann schon, hat er so gemeint, ich sehe da schon die Gefahr, dass sie dann in so eine Spirale kommen, wo alles immer noch sauberer sein muss. Und ich so, nein, diese Gefahr besteht nicht. Fragen Sie alle Leute, die mich kennen. So, ja, aber ich meine nur, dass sie da vielleicht behutsam. Und dann habe ich mich wirklich die Webcam genommen und habe sie einfach auf den Schreibtisch gerichtet. Auf den Schreibtisch, an dem ich saß, der immer natürlich so außerhalb des Frames ist. So einfach auf diesen Haufen von eingetrockneten Mandarinenschalen, der da gerade neben einem verkrumpften Brief von der Künstlersozialkasse auf dem Schreibtisch lag. Und habe nur so, hier, so sieht der Schreibtisch jetzt gerade aus, okay? Und die Küche sieht noch viel schlimmer aus, Herr Therapeut. Und dann war er auch so ziemlich schnell so, was wäre denn so der erste Schritt, wenn Sie die Küche aufräumen wollten? Ich so, Ja, erstmal den ganzen ekligen Müll rausbringen und dann das Geschirr spülen. Also okay, einen Schritt nach dem anderen ganzen ekligen Müll rausbringen. Wann würden Sie das machen? Ja, direkt jetzt nach der Therapie. Ja gut, dann machen Sie das mal. Ja. So. Danke. Das war doch alles, was ich wollte. Ist doch nicht so schwer. Herr Verhaltenstherapeut, ich meine, deswegen mache ich Verhaltenstherapie. Weil ich jemanden brauche, der mir einfach die offensichtlichen Sachen, die ich eh schon weiß, nochmal sagt, damit ich einen Grund habe, sie umzusetzen.
So. Ja.
Ich brauche niemanden, der mir sagt, dass ich immer noch den Schmerz von der Trennung meiner Eltern in mir trage. Dafür habe ich Schauspiellehre.
Nicht mehr. Ups.
Was?
Naja, momentan hast du keine Schauspiellehre.
Momentan nicht, aber...
Es tut mir leid. Wow, ich habe dich aus deinem Momentum rausgeholt.
Ja, jetzt schau mal, wie du wieder rauskommst.
Scheiße.
Ich war so gerade so richtig gut in Fahrt.
Ich weiß, es tut mir so leid. Oh nein, ja. Ich werde jetzt wieder heulen.
Ja, gut.
Nee, geh wieder rein. Das war so gut mit dem Verhaltenstherapeut und dass er dir das endlich gesagt hat. Und
ja, nee, aber war ja jetzt auch fertig. Gibt's eigentlich.
Nein,
ich hab dann ja aufgeräumt.
Gib mehr. Das war gut.
Es ist aber nichts mehr.
Aber
es gibt nichts mehr.
Aber mach es trotzdem.
Okay, und dann hat er, und dann habe ich dem Therapeuten gesagt, ja, und ich räume dann gleich die Küche auf. Und dann gehe ich, dann will ich aber auch noch abnehmen und dann gehe ich Fahrrad fahren und dann werde ich eine Woche lang nichts essen
und was hat er dann gesagt?
Und dann hat er gesagt, ja, und was ist der erste Schritt, dass Sie eine Woche lang nichts essen? Dann habe ich gesagt, 5 Minuten nichts essen. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber das hat nicht so gut geklappt wie mit dem Küche aufräumen.
Das ist sehr schön, dass du das geschafft hast.
Ja.
Also ich bin sehr stolz auf dich.
Ja.
Ich weiß, dass es kostet immer sehr viel Überwindung, nur diesen ersten Schritt zu machen.
Ja. Mir fällt gerade noch was anderes ein, was ich eigentlich erzählen wollte, noch zu dem Impftermin, den ich bekommen habe. Da wollte ich mich auch noch mal persönlich öffnen.
Öffne dich.
Ich öffne mich.
Georg, öffne dich.
Oh, ich muss jetzt gerade an diesen Tokotronik-Song denken. Welcher ist denn das? Einer von dem letzten Album. Und mein Herz öffnet sich voller Liebe für dich. Aus dem tiefsten Orkan nimmst du mich in Empfang. Ich mochte das letzte Tokotronik-Album wieder sehr.
Das war sehr
also,
schön.
Also es war ja, als ich ja, genau, es war jetzt kein Rappen, aber
es war musikalisch.
Das ist jetzt auch eine Öffnung für mich. Tokotronik waren ja wirklich so die Band für mich, als ich irgendwie 18, 19, 20 war.
Ja, das hast du erzählt, Mann.
Es gibt ja so eine Band im Leben eines Menschen, also maximal eine, wo man so in der Jugend oder so wirklich so in der Jugend, kurz bevor man erwachsen wird, so das Gefühl hat, wow, diese Band versteht mich. Das war für mich
echt?
Halt damals Tokotronik.
Ich hasse das ja nie so richtig.
Und zwischendurch gab es jetzt aber so ein paar Alben in der letzten Zeit, die ich nur so, oh Mann, aber das letzte war wieder richtig schön. Jetzt muss ich mich zurückhalten, nicht die ganzen richtig tollen. Hier ist es, du hast mich gerettet und es ist so ein schöner Song. Aber hört ihn euch an, ist auf Spotify. Cool, das ist guter Content, oder? Mathilde, wie geht nochmal podcasten?
Ah, ich stell dir eine Frage.
Ah, ja.
Okay, ach so.
Okay.
Und Georg, was wolltest du über deinen Impftermin sagen,
ach,
wo
so,
du dich
ja.
öffnen
ja,
wolltest?
Ja, ich wollte sagen, dass ich mich natürlich sehr gefreut habe, jetzt einen Impftermin zu haben, aber dass mir an der Stelle dann trotzdem, dadurch, dass ich aufgrund meiner Fettleibigkeit diesen Impftermin bekommen habe, auch nochmal bewusst ist, ja, aber scheiße, ich bin ja krank. Das ist ja eine Krankheit, die ich habe. Und das ist auch ein Thema, dass ich werde jetzt nicht tief einsteigen oder so, aber das mich auch immer weiterhin beschäftigt, dass es so schwer ist, die Balance zu finden zwischen, klar, Body-Positivität, Leute nicht irgendwie dafür zu schämen, dass sie fett sind und trotzdem, und da habe ich das Gefühl schon, dass so in linken und gerade so modernen Instagram-linken Kreisen, es manchmal in die andere Richtung kippt, dass man verschweigt, dass es halt nicht immer, aber in manchen Fällen doch auch eine potenziell tödliche Krankheit ist, die auch noch so gemein ist, weil die einzige wirkliche Behandlungsmöglichkeit dazu ist, dass man sich Genuss verbietet. Das ist mir nochmal eingefallen. Da dachte ich so, ach crap. Und es ist wirklich nicht mal mehr die Eitelkeit. Ich meine, es gibt manchmal auch die Eitelkeit, wo ich denke, oh, ich will abnehmen. Aber ich habe gerade gestern habe ich mal so richtig hart Baby-Metal gepumpt. Und dabei so vom Spiegel Luftgitarre gespielt und habe mir echt nochmal so gedacht, so, boah, so hier so fetter Typ mit Glatze, der so hart abrockt, das sieht schon okay aus. So, das ist so ein, das war so ein Bild, mit dem konnte ich mich voll anfreunden.
Ja.
So, es war so ein, auch so ein Moment von so, eigentlich bin ich ein ganz cooler Typ. Und wenn ich könnte, würde ich fit werden und fett bleiben. Aber
das ist lustig.
Das ist nicht unmöglich, aber schwerer.
Mir geht's manchmal genauso. Ich hatte heute Morgen auch einen ähnlichen Moment, wo ich irgendwie so, ich war so, bin einfach so nackt durch die Wohnung gerannt, habe mich nackt im Spiel gesehen und dachte so, this works. So, ist, das funktioniert als Bild. Ich habe kein, aber dann, ja.
Boah, nackt, ganz kurz, nur nackt passiert es bei mir nie, weil es gibt die eine Sache nur. Es gibt eine, ich habe halt wirklich eine Speckschürze. Also ich habe so dieses Stückchen Bauch, was so über die Gürtellinie, so ein kleines Stückchen drüber hängt. Ja, ich auch. Ja, das ist der eine Teil, den ich bei mir niemals, der geht einfach. Alles andere, auch so die Männerbrüste und sowas, alles, ne, das ergibt irgendwie alles Sinn.
Aber
Entschuldigung, deine Speckschürze ist was ganz anderes.
Nee, die hasse ich ja auch.
Ja.
Ich liebe sie ja nicht, aber ich bin so, dass das Grundbild, das funktioniert alles. Ja, das ist so, ich habe ja.
Hallo, aber natürlich.
Aber dann, danke. aber andererseits habe ich auch, ich habe auch immer dieses Ding, so eine, keine Ahnung, ich habe mich gerade sehr wiedergefunden in all dem, was du gesagt hast, weil es ist auch lustig, als du so gefragt hast, was ist dein Body Mass Index und so. Ich habe kein Problem, das zu sagen oder. Aber I feel you. Ich mag auch diese Idee von Instagram-Linke. Ich glaube, das ist gerade echt so ein großes Ding, Leute, die auf Instagram link sind, was auch aber gar nicht mit der Realität zu tun hat. Und Body Positivity ist, finde ich, auch interessant, weil manchmal triggert mich das eher so, weil ich denke, nee, ist auch okay, dass ich muss meinen Bauch nicht lieben. Ich muss die Speckrolle nicht lieben. Also es bedeutet nicht, dass ich mich nicht selbst lieben kann, wenn ich diese Sache verändern will.
Ich fand auch, also in der Zeit vor 2 Jahren, als ich dann angefangen habe, zum ersten Mal richtig krass abzunehmen, hatte ich auch das Gefühl, das war auch ein Akt der Selbstliebe, absolut, der auch zu dem auch gehört hat, mir erstmal einzugestehen, was ich an mir nicht mag. So. Naja, Mensch, boah, jetzt habe ich die Stimmung jetzt
andererseits, hier so, Georg, weißt du nicht, dass das der Grund ist, warum du den Brief bekommen hast.
Das war ich, gut, unabhängig von dem Brief weiß ich aber, dass ich krankhaft adipös bin.
Fein, ich habe dir eine Lösung gegeben, aber okay.
Vor allem, wenn ich nicht deswegen den Brief gekriegt hätte, dann wäre es eigentlich viel gruseliger, weil dann heißt das, dass ich irgendeine fiese chronische Krankheit habe, von der ich nichts weiß.
Das habe ich über Freddy gesagt. Sie weiß es auch nicht. Sie war nur so gib. Und manchmal muss man Sachen nicht hinterfragen. Lass dich canceln.
Achso, jetzt noch schnell canceln auf die letzten paar Meter, ja. Ich weiß gar nicht, aber es passt ganz gut, weil ich gerade von der Instagram-Linken gesprochen habe und ich habe mich sehr geärgert über die Twitter-Linke. Vor allem die amerikanische und internationale Twitter-Linke. Wirklich mal wieder also jemand gecancelt wurde. Und zwar, ich meine, ich sage jetzt so canceln daher. Cancel Culture ist ein scheiß Wort und es beschreibt diverse verschiedene Sachen und manche davon finde ich okay, manche davon finde ich nicht okay, manche davon sind eine Lüge, so, aber genau, Lindsay Ellis, eine Video-Essayistin und Autorin, der ich seit vielen Jahren auf YouTube folge, die großartige Video-Essays über Film und Popkultur und Narrative macht und auch einen richtig tollen Roman geschrieben hat letztes Jahr, Axiom's End, hat ihr Twitter gelöscht, weil sie die Frechheit hatte, 2 amerikanische Animations, ich weiß gar nicht, ob beides Serien sind, vielleicht sei es davon ein Film, aber 2 amerikanische Animationserzeugnisse, die beide von asiatischer Kultur inspiriert sind, nämlich hier Avatar The Last Airbender und dieser neue Disney-Drachenfilm, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe, oder Serie, wie gesagt, ich weiß es nicht mehr, weil sie die verglichen hat, also halt gesagt, der eine wäre derivativ von dem anderen. Und daraus hat die fucking amerikanische Twitter-Blase gemacht, Lindsay Ellis ist rassistisch und findet, dass alle asiatischen Filme gleich sind. Und So, ich fasse es jetzt natürlich auch alles zusammen, was ich im Nachhinein aus irgendwelchen, sei es bestimmt alles komplizierter und sowas. Und ich sehe zum Beispiel auch ein, vielleicht war der Tweet irgendwie dumm und uninformiert, ja. Vielleicht war das äquivalent davon zu sagen, dass Narnia so ähnlich ist wie Herr der Ringe und alle so, ach ja, alle westliche Fantasy ist von der, so, ne? Vielleicht war es sowas in der Art, aber es ging halt wirklich so weit, dass Leute dann sagen, du weiße privilegierte Twittererin Video, und es ging so weit, dass sie so viel Stress hatte auf Twitter, dass sie ihren fucking Twitter gelöscht hat. Und ich meine, ihre guten Freundin ContraPoints ist ja sowas ähnliches, da ist es übrigens, fand ich noch fieser.
Was ist da passiert? So. Hast du das schon erzählt?
Das habe ich nicht im Podcast so erzählt, aber das ist auch schon länger her, ist ein knappes Jahr her, glaube ich, oder so. Nee, über ein Jahr, das war, glaube ich, vor Corona. ist letztes Jahr irgendwas passiert. Bei ContraPoints war es so, dass sie in einem Video, das sie produziert hat, als Gastsprecher ich habe jetzt auch seinen Namen vergessen, aber so den prominentesten Trans-Porno-Darsteller, also einen der prominentesten, ich glaube, er heißt Buck Angel, genau. Dass sie den halt der hat eine anderthalb Sekunden oder vielleicht 5 Sekunden Gastrolle, der hat irgendein Zitat vorgelesen. So. Und dann haben Leute wahrscheinlich auch zu Recht darauf hingewiesen, dass Buck Angel eine durchaus problematische Figur ist, dass der einige so sehr schwierige Takes hat, dass er wohl so ein ziemlicher Transmedicalist ist, also und also so gatekeept, also sagt, es gibt richtige Trans-Leute und nicht so richtige Trans-Leute, auch Sachen, wo ich mich nicht gut genug auskenne und einfach nur davon ausgehe, das ist ziemlich sicher so, dass Buck Angel eine problematische Figur ist. Aber daraus, dass sie einfach das entweder nicht wusste oder es ignoriert hat und in da 2 Sätze hat sagen lassen, wurde dann echt so ein Twitter-Mob, wo du wirklich das Gefühl hast, es gibt wahrscheinlich irgendwelche 16-jährigen Kiddies, die es einfach, wahrscheinlich sind es auch 30-jährige Leute, so. Aber irgendwelche Leute, die nichts Besseres zu tun haben und sich einfach gut fühlen darin, jetzt irgendjemanden, den sie als Autorität oder sonst was betrachten, ja, Autorität ist falsch, aber irgendwie vom Sockel zu stoßen.
Ja, also ist das eine bequeme Form von Aktivismus.
Genau. Und in beiden Fällen, und das soll auch übrigens nicht heißen, dass ich finde, dass eine dieser beiden Content-Creatorinnen gegen Kritik immun ist und nicht für beides. Also wie gesagt, bei ContraPoints bestimmt, so klar, also man kooperiert, so muss man vielleicht nicht unbedingt mit problematischen Leuten kooperieren. Wie gesagt, bei Lindsay Ellis jetzt, ich kenne mich nicht mal gut genug aus, um zu beurteilen, ob der Tweet dumm war oder nicht, aber schon so das Schlimmste. Und deswegen dachte ich, vielleicht werde ich jetzt gecancelt, weil ich mir anmaße, als weißer Mann zu beurteilen, ob ein Tweet rassistisch war oder nicht.
Es kann halt auch sein, aber dass jetzt in diesem Moment, wo so viel mehr Fokus auf Asian Lives Matter kommt, dass das eventuell vom Timing her nicht durchdacht war.
Absolut.
Deshalb so viel mehr Backlash gekommen ist. Aber
genau.
Ja, es ist, ich meine,
ja, nur, und also in beiden Fällen waren es waren in beiden Fällen Frauen. Noch dazu eine Transfrau und beides. Es sind 2 der größten linken Content-Creatorinnen, also jetzt nicht super krass links-radikalen, aber sehr weit nach links lehnenden Content-Creatorinnen auf YouTube. 2 Leute, die ContraPoints noch mehr, aber die massiv, also ContraPoints hat fast im Alleingang irgendwie YouTube von komplett, also das politische YouTube war vor ein paar Jahren komplett von Neonazis verseucht.
Oh ja.
Alle politischen Content-Kanäle auf YouTube, alle größeren, waren alt-right.
Yep.
Ja? Und es ist wirklich es ist zum großen Teil ContraPoints zu verdanken, natürlich nicht alleine, das mit dem Alleingang war jetzt übertrieben, dass sich das geändert hat. Und eben Lindsay Ellis, wie gesagt, macht mehr Kulturkritik, aber hat auch eindeutig immer wieder linke Themen. Ich meine, gerade das Letzte, was sie gemacht hat, war eine Analyse von J.K. Rowlings transphobischen und auch ansonsten ultraproblematischen Roman. Und die Scheißlinke, also ich meine, es ist natürlich irgendeine wahrscheinlich kleine laute Minderheit innerhalb der Linken, nichts Besseres zu tun, als irgendwie so Infighting zu betreiben. Und die Leute, die natürlich nicht perfekt sind, aber irgendwie mit ihrer Arbeit zum Guten beitragen, irgendwie zu bullien, was ist das, zu mobben.
Zu mobben.
Statt das nicht zu tun. So.
Ja.
Und das ist einfach auch, weil wir so viel über Political Correctness reden und so weiter. Und ich natürlich immer noch ein großer Fan von Political Correctness bin. Es war jetzt schon noch so ein kleines Anliegen der Ehrlichkeit halber zu sagen, dass es auch diese Seite, dass es wie bei allem Leute gibt, die eine Sache ein bisschen zu ernst nehmen oder eine Sache schlicht nicht verstehen.
Ja.
Und aus einer guten Sache kompletten Müll machen.
Ja.
Ja, und deswegen habe ich mich jetzt bei Patreon angemeldet und habe gesagt, so, jetzt kriegt Lindsay Ellis $9 von mir im Monat.
Ja, ich kann das verstehen. Ich kenne die Situation nicht gut genug und ich habe auch, meine Meinung ist noch nicht komplett gut genug darüber geformt. Ich glaube, dadurch, ich hasse dieses Konzept von Cancel Culture so sehr und die Art und Weise, wie das benutzt wird und dass die Entscheidung einer kleinen Mehrheit, etwas nicht mehr zu konsumieren, als Canceling zählt. Ich weiß auch nicht.
Naja, das ist mein Eindruck. Da ich mich ja dann doch relativ viel so in der amerikanischen Online-Linken rumtreibe auf YouTube und jetzt auch auf Twitter. Das finde ich übrigens schön, dass Twitter, obwohl ich sehr vielen Linken-Accounts auf Deutsch folge, mir fast nie deutschen Polit-Twitter zeigt. Lustig. Da wirklich mal danke an Jack Dorsey. Algorithmus super. Zeig mir nur das linke Infighting, das weiter weg ist von mir, wo ich weniger Grund habe, irgendwie verrückt zu werden. Was ich meine, mein Eindruck ist, ist so klar, eben, es gibt diese Cancel Culture, diese sogenannte Cancel Culture, über die sich Konservative beschweren, die halt wirklich im Wesentlichen nur sind, nee, Leute, die scheiße finden, was du sagst, können das jetzt auch sagen.
Ja.
Und es gibt aber als kleines Phänomen in der linken Blase, gibt's halt das, wo ich jetzt auch es unglücklich finde, den Begriff zu verwenden, Cancel Culture, aber es ist jetzt halt gerade der Begriff, unter dem man sich was vorstellen kann, wo eben Leute, die tatsächlich darunter leiden, wenn die Linke, ich meine, bestimmt ist es für J.K. Rowling auch nicht angenehm, wenn Leute sie beleidigen und sagen, dass sie TERF ist oder sonst was, weil auch da gehe ich davon aus, dass sie der Meinung ist, dass sie Sachen fürs Gute macht, aber sowas kratzt es J.K. Rowling, dass irgendwelche Leute auf Twitter sie scheiße finden. Aber wenn Leute, die sich halt ernsthaft innerhalb der Linken engagieren, dann aus der Gruppe,
aber zu der sie, ne? Aber ja. Das ist ja immer ein Problem, auch mit politischer Arbeit und Aktivismus und so. Das fängt ja auch damit an, und das übersetze ich ja dann natürlich auf Twitter und aufs Internet, aber es fängt damit an, dass wenn du in einer sehr linken Szene mitarbeiten willst und dort aktiv sein, da wird man ja auch dafür beurteilt, ob man sich jetzt links genug anzieht oder wo man wohnt, wie man wohnt,
naja, oder
wie man
ist. Ich musste auch, Entschuldigung.
Nee, alles gut.
Ich musste auch daran denken, hier, ich hab's wieder vergessen, wie die Autorin heißt, die bei euch bei Schamlos in der Luxusfolge war, die dann Hengami
Yagubifara.
Genau. Die dann die dann irgendwie Kritik dafür gedisst wurde, dass sie in einer Werbung fürs KDW aufgetaucht ist. Was sagt man auf Deutsch?
They.
Okay, danke.
Hengami will eigentlich immer nur Hengami genannt werden.
Achso, okay.
Aber ist jetzt kein großer Fauxpas, wollte du das nur.
Nee, aber danke, also ist gut zu wissen. Also weil ich wusste, dass sie dass Hengami nicht binär ist. Aber ich wusste tatsächlich nicht, wie man.
Das Einfachste ist immer Hengami zu sagen.
Okay, genau. Sehr gut. Okay. Danke.
Genau, Hengami hat halt riesen Stress bekommen für diese KDW-Kampagne und dann wurde gesagt, kann man links sein und Luxus genießen, in der gleichen Art und Weise, wie Safsan Scheibli dafür fertig gemacht wurde, dass sie eine
dass
Rolex
sie eine Uhr hatte.
Ja,
Alter,
sie eine
das
Rolex
ist nämlich
hatte,
auch
ne?
So, wo wir gerade über die Linke am Haten sind, also ich zumindest so, das ist so ein Grundproblem, das ist eigentlich, finde ich, ist es eine rechtskonservative Projektion, die sich aber zu viele linke Menschen zu eigen machen, dass man als Linke kein schönes Leben haben darf.
Ja. Aber das kommt, es ist so meine gleiche Frustration, die ich habe mit so Alice Schwarzer Feminismus oder so Altbacken Feminismus, der davon ausgeht, dass man Männer, dass es nicht mit Gleichberechtigung zu tun hat, sondern mit dem, ne? So, ich habe mit meiner Mutter vor nicht allzu langer Zeit darüber gestritten, weil sie meinte so, ja, Männer haben nichts zu suchen bei Feminismus-Demos. Und ich war so, hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank? So. Das ist so veraltet als Konzept und ich glaube, dass auch das so ein bisschen veraltet ist in dieser Kernidee, dass ja, ne, ich habe meine eine Hose und wir wohnen alle zusammen und man kann keine Linken. Wie kannst du darüber nachdenken? Wie kannst du über Justice oder Links sein nachdenken, wenn du shoppst? Mhm. Beim Shoppen, ne, du unterstützt den Kapitalismus und es gibt keinen ethischen Konsum. So, natürlich gibt es keinen ethischen Konsum. Ja, bedeutet das, dass ich keine linken Ideale haben kann, wenn ich mir manchmal eine neue fucking Hose kaufe?
Ja, und das meine ich mit konservativer Projektion, ja, weil das absolut ist der gleiche Kritikpunkt, wie wenn irgendwelche Leute sagen, oh, ich habe die Kinder von Fridays for Futures danach bei McDonald's gesehen. Ja, und?
Ja.
Und weiter? Und dass sich dann Leute aus der Linken diese dumme Idee zu eigen machen. Das heißt ja nicht, dass man nicht das eigene Verhalten und den eigenen Konsum kritisch hinterfragen
soll. Natürlich
kann
man das kritisch hinterfragen, aber das ist die Idee, dass wenn man ihn betätigt, ihn nicht kritisch hinterfragen kann, ist ja das Problem. Weil das ist ja das, was impliziert wird. Ist dadurch, dass du ihn betätigt, hast du ihn nicht kritisch hinterfragt. Ne? Ich hinterfrage es, aber ich mache es trotzdem. Ja. Ich fühle mich nicht gut, wenn ich manchmal sage, so fickt euch alle, ich kaufe jetzt keine Ahnung, in diesem Laden, wo ich weiß, dass es nicht okay ist.
Ich fühle mich jedes Mal gut, wenn ich Chili Cheese Nuggets bei Burger King kaufe. Ich fühle mich jedes Mal super.
Ich nicht. Ich habe diese Pressure von, oder diesen Druck von der linken Szene, so du, ne?
Weißt du, was mir gerade auffällt? Es ist auch eine Verinnerlichung von der Lüge, dass man auf individueller Ebene systemische Probleme lösen kann.
So. Kling, 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 ding, 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 ding. Das ist halt genau das Ding. Und ich habe erst vor kurzem darüber geredet, weil ich darüber nachgedacht habe, so, es gibt keinen ethischen Konsum. Punkt und basta. Ne? Ich finde, wir müssen das tun in der gleichen Art und Weise, dass wenn wir umweltfreundlich und klimaneutral essen wollen, die einzige Art und Weise ist, dass das alle in dieser verfickten Stadt ihre Ernährung umstellen müssen. Ich weiß nicht, ob es Leuten bewusst ist. So, du kannst dich straight up nicht umweltneutral ernähren in dieser Stadt, außer du isst nur Produkte aus Brandenburg. Und ich möchte alle Instagram-Ökotussis dieser Stadt sehen, wie die im Winter sich mit Steckrüben ernähren. Ich will es echt sehen. Das gibt es nicht. Das heißt, wir machen die ganze Zeit Ausnahmen. Wir machen nonstop Ausnahmen. Und das Individuum kann das nicht verändern. Aktivismus kann nur auf Systemebene passieren.
Geil. Oh, mal richtig schön. Ich möchte trotzdem ernst gemeint mich, ich meine, ich gehe nicht davon aus, dass Hengame diese Folge hört, aber ich möchte mich trotzdem ernsthaft entschuldigen, weil ich wusste, dass ich Hengame erwähnen werde in der Folge und ich hätte mich informieren können.
Gut.
Sorry.
Es ist gut, dass du dich entschuldigt hast. Wir haben es adressiert.
Ja, yeah. Ja.
Fehler passieren. Seht ihr, Leute? Man macht einen Fehler. Man findet's heraus. Man entschuldigt sich. Alle leben. Genau, wir können jetzt die Folge einfach beenden. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wir haben es am Anfang gesagt. Und danke.
Richtig, das ist eigentlich voll entspannt.
Ja, darum.
Also ich weiß nicht, ob die Promo am Anfang so gut ist. Vielleicht probieren wir es auch mal in der Mitte. Vielleicht machen wir Promo für die SponsorInnen und dann
Bang. Ja. Wir versuchen neue Sachen aus. Aber ne, man entwickelt sich immer weiter.
Ja.
Danke und tschüss.